Meine Frau hat das wirklich sehr traumatisiert, das muss ich sagen. Die kommt da sehr schwer drüber hinweg, weil das ist ja so ähnlich, als würde ein Einbrecher in die Wohnung kommen, auch selbst wenn er nichts klaut, ist das ein Schock. Aber meine Frau hat damit gerechnet und ich muss ihr im Nachhinein recht geben. Sie hat die allgemeine Lage besser eingeschätzt als ich, denn ich dachte bisher, wenn man polemische, ironische, satirische Bemerkungen macht über Politik, dann kann das eigentlich kein Problem darstellen. Ja, ich dachte, das ist eigentlich eine witzige Konstellation. Also hielt diesen Tweet für witzig, satirisch, wenn Sie wollen, sarkastisch. Ich wäre nie auf den Gedanken gekommen, dass jemand im Ernst annimmt, es könnte so sein, dass das Ganze auf, wie Sie sagen, Humorlosigkeit zurückgeht. Ich bin dankbar, dass einige prominente Linke an dieses Grundprinzip unseres freiheitlichen demokratischen Diskurses wieder erinnern in diesem Zusammenhang, ohne dabei unsere politischen Differenzen kleinzureden. Ja, also deutlicher als Ricarda Lang, die hat das sehr schön formuliert, kann man es nicht sagen. Was alles, was ich schon kurz gelesen habe, ist Blödsinn, aber es ist unerträglich, dass er das, was er meint, nicht sagen darf.
Grüezi wieder an. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zell und heute haben wir einen hochinteressanten Mann bei uns im Podcast. Auch einen hochinteressanten Fall, denn letzte Woche hat Herr Norbert Bolz Polizeibesuch bekommen. Eine Hausdurchsuchung war angekündigt, wurde durchgeführt beim ehemaligen oder emeritierten Professor Medienwissenschaftler in seiner Wohnung in Berlin, dem renommierten Medienwissenschaftler, müssen wir sagen, Autoren, Philosophen. Unter anderem ist eben gerade dieses Buch erschienen von ihm, Zurück zur Normalität mit Augenmaß und gesunden Menschenverstand. Ein kluger Mann, ein hochinteressanter Mann, renommierter Mann, bekannter Mann. Und dann eben diese Hausdurchsuchung also von der ganz Deutschland eigentlich sprach. Herr Bolz, erzählen Sie, was ist da passiert letzte Woche? Erzählen Sie vielleicht, was Ihnen da widerfahren ist.
Ja, ich glaube, da das ja einer von Tausenden von Fällen in Deutschland mittlerweile ist, bin ich da sogar noch ganz glimpflich davon gekommen, denn erstens kamen die Polizisten nicht morgens um 6, sondern erst um 9 und zu viert uniformiert und waren aber höflich, freundlich, junge Leute, zwei Polizisten, zwei Polizistinnen. Also an denen liegt es nicht. Ich hatte eher sogar den Eindruck, es war denen ein bisschen peinlich, wegen einer solchen Lächerlichkeit da mitwirken zu müssen. Ja, im Einzelnen können Sie sich vorstellen, war das dann ganz simpel. Ich brauchte mein Notizbuch, um überhaupt einen Rechtsanwalt anrufen zu können. Meine Frau hat es aus meinem Zimmer geholt, begleitet von einer Polizistin. Dann bin ich wiederum begleitet worden von einer Polizistin in mein Arbeitszimmer, um meinen Laptop zu holen, auf dem der inkriminierte Tweet dann zu suchen war. Dann haben wir eben diesen Tweet aufgesucht, der ja vom Januar 2024 stammt, also fast 2 Jahre alt ist. Und ja, dann hat ein Polizist ein Foto gemacht von meinem Laptop mit diesem Tweet. Und das war's dann auch. Mit diesem Foto sind sie dann abgezogen, auch noch mit dem freundlichen Rat: Ich sollte in Zukunft ein bisschen vorsichtiger sein, dann würde mir sowas nicht mehr passieren. Also,
Ja.
das war eigentlich die Geschichte, hat etwa 50 Minuten gedauert, mussten ja noch ein Protokoll ausfüllen. Ich musste 3 Fragen beantworten: Ist das Ihr Gerät? Hat noch jemand Zugang? Haben Sie den Tweet verfasst? Das war's.
Wie hat Ihre Frau reagiert?
Ja, das ist für mich eigentlich der wesentliche Punkt. Und ich glaube, das ist ja auch der Sinn der ganzen Aktion. Meine Frau hat das wirklich sehr traumatisiert, das muss ich sagen. Die kommt da sehr schwer drüber hinweg. Weil das ist ja so ähnlich, als würde ein Einbrecher in die Wohnung kommen, auch selbst wenn er nichts klaut, ist das ein Schock. Und ja, eben diese berühmte Unverletzlichkeit der Wohnung, ja, wenn das durchbrochen wird, das hinterlässt Spuren, auch bei mir. Also ich bleibe da auch nicht absolut cool. Und ja, bei meiner Frau hat das wirklich traumatische Züge angenommen. Und wie gesagt, das war offensichtlich auch der Sinn dieser Aktion. Denn man hätte ja mit einem einfachen Anruf oder einem einfachen Brief genau dasselbe rausfinden können, nämlich dass ich diesen Tweet abgesetzt habe.
Bevor wir nachher zu diesem Tweet vielleicht kommen, was macht das mit Ihnen? Ich meine, also ich habe es ja eingangs gesagt, Sie sind Weltkolumnist, haben auch für die Weltwoche geschrieben, jahrelanger Professor an der TU Berlin, Philosoph, Sie waren im öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit Auftritten und jetzt sowas. Wie gehen Sie damit um? Was sind da Ihre Gedanken? Haben Sie damit gerechnet? Man hörte das schon, das haben Sie erwähnt. Sie sind ja nicht, das ist ja kein Einzelfall. Eben. Rechnet man damit? Sagen Sie sich, ja, das war nur eine Frage der Zeit? Oder Sie sagen, es trifft Sie. Wie gehen Sie da? Was sind Ihre Gedanken? Erzählen Sie.
Also ich kann nicht sagen, dass ich damit gerechnet habe, obwohl theoretisch natürlich das für einen Medienwissenschaftler selbstverständlich war, dass er mit so einer Möglichkeit spielt. Aber meine Frau hat damit gerechnet. Und ich muss ihr im Nachhinein recht geben. Sie hat die allgemeine Lage besser eingeschätzt als ich. Denn ich dachte bisher, wenn man polemische, ironische, satirische Bemerkungen macht über Politik, dann kann das eigentlich kein Problem darstellen. Ja, also solange man niemanden persönlich beleidigt, kann das eigentlich kein Problem sein. Aber ich wurde da eben eines Besseren belehrt. Meine Frau hat das besser gespürt, ja, was da sich an zusammenbraut. Und wie ich darauf reagiere oder wie ich damit umgehe, das hängt natürlich von den nächsten Tagen und Wochen ab. Ich habe heute erst mein erstes Gespräch mit meinem Rechtsanwalt. Und danach werde ich sicher ein bisschen besser beurteilen können, wie die Lage wirklich objektiv aussieht. Und mit was man rechnen muss und welche Möglichkeiten sich überhaupt ergeben für mich.
Sprechen Sie vielleicht kurz über diesen Tweet. Sie haben einen Beitrag der deutschen Tageszeitung Taz, haben Sie retweetet und mit einem Kommentar versehen. Der Tweet der Taz ging um ein AfD-Verbot, um eine Höcke-Petition. Doppelpunkt schrieb die Taz: Deutschland erwacht. Sie haben das aufgenommen und mit dem Kommentar versetzt: gute Übersetzung von woke, Deutschland erwache. Was haben Sie mit diesem Tweet gemeint? Was war da der Sinn? Warum haben Sie das geschrieben?
Na, die Verknüpfung ist eigentlich relativ simpel, meinte ich, aber offensichtlich eben doch für viele nicht ersichtlich. Einmal eben, wie Sie ja schon gesagt haben, wollte ich darauf hinweisen, dass woke ja tatsächlich erwacht oder erwache heißt und dass genau diese Formel in einer Zeitung, die früher sehr intelligent links war, und meines Erachtens in der letzten Zeit ganz in diese woke Richtung abgerutscht ist, nämlich eben die Taz, dass da diese Formel eben auftaucht, die übersetzte Formel, ja, erwache oder erwacht. Und ich dachte, das ist eigentlich eine witzige Konstellation. Also ich hielt diesen Tweet für witzig, satirisch, wenn Sie wollen, sarkastisch, was ja auch nicht verboten sein kann. Aber ich wäre nie auf den Gedanken gekommen, dass jemand im Ernst annimmt, ich würde die Parole Deutschland erwache als affirmative Parole in die Welt schreien, sondern das war ja eindeutig umgedreht. Das war ja gegen die Wokeness gerichtet und es war ja auch gegen die Taz gerichtet. Das war Kritik und nicht etwa Affirmation. Dass man das nicht verstehen kann, kann ich mir bei intelligenten Menschen eigentlich nicht vorstellen. Es muss da schon einen gewissen Willen zum Nichtverstehen geben, um eine derartige Geschichte ins Rollen zu bringen.
Mhm. Wo sehen Sie da das Problem, dass genau eben so ein Tweet dann zu einer Hausdurchsuchung, zu einem fast schon Razzia geführt hat? Ist das eine qualifizierte Humorlosigkeit der Behörden? Hat da jemand seinen Job völlig falsch verstanden? Was ist da? Warum kann so etwas, wie Sie es jetzt geschrieben haben, das ist so offenkundig Ironie, Sarkasmus, wie Sie sagen. Warum kann so etwas in einer Hausdurchsuchung enden?
Ich weiß natürlich nicht, wie die realen Zusammenhänge sind. Es könnte so sein, dass das Ganze auf, wie Sie sagen, Humorlosigkeit oder sagen wir besser auch Dummheit zurückgeht. dass Menschen die einfachsten Zusammenhänge nicht verstehen oder verstehen wollen und dass man dann sich festklammert an einer Interpretation bestimmter Gesetzesparagraphen. Das ist denkbar. Natürlich hatte ich jetzt schon viel Zeit, darüber nachzudenken und es drängt sich natürlich auch ein ganz anderer Gedanke auf, nämlich, dass dahinter doch auch eine politische Absicht steckt. Also, dass dieser Tweet nur ein Anlass war, denn der ist ja uralt, ja, also fast 2 Jahre alt, der jetzt aufgetischt wird. Und mein Eindruck war eben, oder Spekulation, die sich mir aufdrängt, dass es doch um anderes geht. Also, dass es um Bolz als politischen Kommentator geht, der sich immer sehr regierungskritisch geäußert hat und äußert. Und dass, wie soll man sagen, dass einigen Leuten dann doch zu viel wurde und man dann zurückgeschaut hat, wenn man so will, in die unendliche Timeline der Tweets, bis man etwas gefunden hat, von dem man sagte, okay, hier, da können wir ihn aufspießen, damit können wir ihn fertig machen. Also das drängt sich mir auf jetzt im Abstand von einigen Tagen. Wie es wirklich ist, weiß ich natürlich nicht. Und ich kann im Grunde nur hoffen, dass es investigative Journalisten gibt, für die dieser Fall interessant ist und die da Licht ins Dunkel bringen.
Wie hat sich in den letzten Tagen Ihr Verhältnis zum deutschen Staat verändert?
Überhaupt nicht. Mhm. Das führt ja zurück zu Ihrer allerersten Frage, ob ich das erwartet hätte oder nicht. Das, was da passiert ist, passt nur allzu gut in meine Interpretationen hinein. Das ist ja das Schlimme. Es ist eben nur, wenn Sie es 1:1 am eigenen Leib erfahren, ist das was anderes, als wenn Sie als Beobachter oder Analytiker darüber schreiben oder diskutieren. Aber das, was mir widerfahren ist oder meiner Familie widerfahren ist, passt ja hundertprozentig in meine Interpretationen hinein, nämlich, dass wir doch immer mehr auf einem schlüpfrigen Abhang in Richtung modernem Despotismus sind. Und Despotismus ist ja, wie man früher schon sehr schön erkannt hat, gerade dadurch gekennzeichnet, dass man nicht mehr weiß, was verboten und erlaubt ist. Dass man eben nicht mehr weiß, wo beginnt der Verrat. Ich glaube, Wovin Marsch hat das mal so definiert. Heute würde man sagen, man weiß nicht, wo die Hassrede beginnt, die dann inkriminiert wird. Und das ist natürlich, wie soll man sagen, das extremst mögliche Gegenteil zu Gedanken-, Meinungs- und Pressefreiheit.
Mhm. Sie wurden, also der Fall wurde, hat viel ausgelöst in den Medien. Welt, Bild, FAZ haben allesamt darüber berichtet. Aber beispielsweise hat auch die Taz quasi ihre Position verteidigt, hat sie verteidigt oder auch eine Ricarda Lang, die ehemalige Chefin der Grünen. Erzählen Sie ein bisschen von den Reaktionen. Was hat das ausgelöst, tatsächlich ausgelöst? Wie ist die Resonanz, die Sie erleben diese Tage?
Ja, auch da kann ich ja auch als Medienwissenschaftler sprechen. Ich weiß natürlich, dass so eine heftige Reaktion auch sehr schnell wieder abebbt, wenn Sie beispielsweise, was ich logischerweise mache, heute mal in die Medien gucken, auch in die sozialen Medien, dann ist das auch schon heute gar kein Vergleich mehr mit dem, was am Donnerstag, Freitag, auch Samstag noch los ist. Das heißt, das ebbt sehr, sehr stark ab, das Interesse an diesem Fall. Und andere Dinge dringen in den Vordergrund. Das ist ja ganz selbstverständlich. Ich würde sagen, wenn es nicht eine politisch motivierte Aktion war, dann müsste eigentlich diese Reaktion, die ich da erlebt habe, hilfreich sein, für mich hilfreich sein. Denn das könnte vielleicht dann doch dazu führen, dass die dann zuständigen Richter sagen, also das ist so absurd, das ist ein so deutlicher Wille zum Nichtverstehen, das schlagen wir nieder, dieses Ansinnen, also das Verfahren wird eingestellt. Kann ich nur hoffen, dass es so ist. Aber wenn es doch politisch motiviert sein sollte, dann hilft, glaube ich, diese ja jetzt sehr stark abebbende Solidarität relativ wenig, denn Sie wissen ja, das, was in der Zeitung von gestern steht, heute schon wieder vergessen ist. Man muss schon archivieren, um darauf zurückgreifen zu können. Aber für die öffentliche Meinung spielt das dann fast keine Rolle mehr. Also ich bin natürlich wahnsinnig dankbar für die Vielzahl von tollen Reaktionen von intelligenten Menschen, die eben doch noch wissen, was Ironie ist. Aber ich verspreche mir nicht allzu viele positive Effekte für den Rechtsweg, der da jetzt gegangen wird. Denn die können sich ja auch vollkommen blind, stumm und taub stellen und einfach ihr Prozedere fortsetzen. Ich kann es nur abwarten. Mit Hilfe meines Anwalts abwarten.
Klar, es ist schon bemerkenswert, dass eben genau die Medien, die Sie jetzt vorhin, die Sie ja kritisieren, eine Taz an vorderster Front oder eine Grünen-Politikerin Ricarda Lang an vorderster Front, dass eben genau auch solche Stimmen diesen Fall aufgreifen und sogar noch falsch finden. Das ist ja eigentlich eine gute Nachricht, nehme ich an.
Das ist eine sehr gute Nachricht und es macht vor allen Dingen ein Grundprinzip politischer Debatten sehr, sehr deutlich. Nämlich das Grundprinzip, dass man Meinungen völlig falsch sehen kann, als völlig falsch beurteilt, aber trotzdem sagt, du darfst deine Meinung sagen. Ja, also dieses, das steckt ja dann hinter dem, was die Taz und Ricarda Lang und ähnliche gesagt haben, also die von der ganz anderen Seite sind, Fabio Di Maso und so, die sagen, im Grunde sagen die, alles, was der Bolz sagt, ist Quatsch, aber es ist lächerlich absurd und geradezu widerspricht unserem Rechtsstaat, ihm seinen Quatsch nicht in aller Ruhe verbreiten zu lassen, ja, in Medien, die ihm zuhören. Im Grunde müsste das eine Selbstverständlichkeit sein. Ich bin dankbar, dass gerade Linke, einige prominente Linke, an dieses Grundprinzip unseres freiheitlichen demokratischen Diskurses wieder erinnern in diesem Zusammenhang, ohne dabei unsere politischen Differenzen kleinzureden. Ja, also deutlicher als Ricarda Lang, die hat das sehr schön formuliert, kann man es nicht sagen. Ja, fast alles, was ich von Bolz gelesen habe, ist Blödsinn, aber es ist unerträglich, dass er das, was er meint, nicht sagen darf. Also im Grunde eine Selbstverständlichkeit, aber das ist eben eine selten gewordene Selbstverständlichkeit und insofern ein, wie Sie richtig sagen, ein sehr positiver Aspekt dieser Entwicklung.
Was mich aber zur Frage führt, was ist da grundsätzlich los in Deutschland? Unser Chefredaktor Roger Köppel hat Ihren Fall zum Anlass genommen, vom Tollhaus Deutschland zu schreiben. Er hat auch noch einen anderen Fall aufgegriffen, glaube ich, in Nordrhein-Westfalen war es. Da wurden über Nacht 40 Flaggen aufgehängt, 40 Deutschland-Flaggen. Und dann am nächsten Tag kam die Meldung, nun ermittelt der deutsche Staatsschutz, der Verfassungsschutz ist da auf der Spur. Was ist da los in Deutschland aktuell aus der Ferne, aus der Schweiz betrachtet? Hat man da irgendwie ungute Gefühle? Es ist da irgendwie etwas komisch, eben Tollhaus ähnlich. Wo liegt das Kernproblem? Was ist los in Deutschland diese Tage?
Ich habe eine Teilantwort, aber auch ein Rätsel bleibt für mich bei der Antwort auf Ihre Frage. Die Teilantwort ist dass der berühmte Kampf gegen rechts, der ist ja aus der Identität der Bundesrepublik Deutschland, sich nämlich gegen den Nationalsozialismus zu definieren, nie wieder, dass dieser Kampf gegen rechts völlig außer Rand und Band geraten ist und dass er, wie soll man sagen, zu einer Propaganda- und Agitationswaffe der Linken geworden ist. Und die Linke, die beginnt leider Gottes mittlerweile bei der SPD schon, geht über die Grünen bis zu der Linken und also es gibt da Antifa, NGOs und. Das ist, wenn Sie so wollen, meine Teilantwort, wo man, glaube ich, sagen kann, so ist es. Mein Rätsel bei der ganzen Sache ist, dass die CDU, die ja irgendwann mal eine bürgerliche, konservative Partei war, das alles mitmacht. Und das ist ja kein Zufall, dass die Meldestelle, die meinen Fall hervorgezaubert hat, dass die in Hessen unter CDU-Regierung arbeitet, also von der CDU-Regierung eingesetzt worden ist. Und auch mehrere Mitglieder der CDU haben sich jetzt auch so geäußert, jawohl, gegen diesen Bolz müssen wir vorgehen. Das ist schon ein bisschen rätselhaft, denn eigentlich müsste man doch relativ leicht erkennen können, dass ich ein extrem bürgerlicher Typ bin, also ein einfacher Konservativer. Dass gerade ich in der CDU nicht mehr auf Resonanz stoße, ist schon ein bisschen befremdlich. Also das ist für mich eine Rätselfrage. Also was treibt eigentlich die CDU? Aber das kann man bei anderen politischen Themen sicher auch.
Kurze Unterbrechung für eine Werbeanzeige. Am 19. November 2025 treffen sich wieder über 500 Führungskräfte und Experten im Kongresshaus Zürich zum Austausch über Leadership an der Schnittstelle zu Transformation und Technologie. Seit über 10 Jahren entsteht über Lead 26 ein starkes Netzwerk, das weit über das Event hinauswirkt. Dieses Jahr sind mit dabei unter anderem Susan Goldworthy, Professorin am IMD, Laurent Gay als CTOO der Bank Pictet, Steven Neubauer als CEO von Adcubum, Karin Taheni als Chief Digital und Technology Officer von Switzerland Global Enterprise und viele mehr. Lead 26 wird unterstützt von Accenture, Xebia, UBS, Valiantis und R-Ready AI. Seien Sie dabei beim Leadership Event des Jahres am 19. November 2025 im Kongresshaus Zürich, jetzt anmelden unter www.lead-26.com. Und jetzt geht's weiter mit dem Programm von Weltwoche Daily.
Sie haben diesen Kampf gegen rechts angesprochen, das überschießende Gute quasi im Kampf gegen überall Nazis, wo man wittert. Was kann Deutschland tun, um sich selbst wieder ins Reine zu bringen? Was kann man da machen? Wie kann man da ins Reine kommen? Wie kann sich Deutschland diese Tage beruhigen?
Da muss ich Ihnen gestehen, dass mir keine elegante und plausible Antwort einfällt. Einfach deshalb, weil diese Strukturen doch sehr verhärtet sind und weil es ein gigantischer Apparat ist. Sehen Sie alleine mal den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland. Der ist nicht reformfähig. Das ist eine Illusion, der viele noch anhängen hier bei uns, die ähnlich wie Sie die Situation so kritisch betrachten. Die sagen dann, ja, da muss sich was ändern, da muss ein bisschen mehr konservativ rein oder sowas. Ich glaube, das ist unmöglich. Das ist ein gigantischer Apparat, der seit Jahrzehnten auf dieser Spur läuft, mit irre vielen Mitarbeitern, die alle pensionsberechtigt sind. Es ist ein Riesengeldgeschäft in diesem Zusammenhang auch. Also da passiert nichts. Und was den politischen Apparat betrifft, so scheint er immer mehr unter Druck zu geraten, einerseits von NGOs, die ja gar nicht NGOs, also Non-Governmental Organizations sind, sondern vielfach von der Regierung selbst finanziert werden. Und andererseits, dass immer weiter die Europäische Union Druck ausübt auf das, was die deutsche Politik macht. Und die unterwirft sich gerne, im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern, unterwirft sich unsere Politik immer gerne der EU. Das ist eigentlich das, was mich pessimistisch macht, was eine rasche Veränderung der Lage betrifft, als könnte man durch irgendeinen Zauberspruch plötzlich wieder eine vernünftige, rationale Debattenkultur erzeugen. Ich gehe eher davon aus, dass es zu einer Art, langwierigem Kampf zwischen dem alten System und neueren Medien, neueren Organisationsformen auch des Politischen kommt. Also die sozialen Medien, wenn Sie so wollen, gegen die konventionellen, klassischen Massenmedien. Das ist ein alter Kampf mittlerweile schon, aber einer, der immer wichtiger wird. Und es gibt auch den Versuch, immer doch neue politische Organisationsformen auch in Deutschland zu finden. Es gibt ein Team Freiheit. Ich weiß nicht, ob da irgendeine Chance besteht, dass das sinnvoll funktioniert. Aber wenn Sie so wollen, das Positive ist, dass die Zeichen der Unzufriedenheit mit den bestehenden Verhältnissen immer deutlicher wird. Ja, also es gibt immer mehr Leute in der ganz normalen Bevölkerung, die sagen, so geht es eigentlich nicht, so geht es nicht weiter. Ich kann meine Meinung nicht mehr frei äußern. Ich weiß nicht mehr, welche Partei ich wählen soll, denn bei jeder Partei außer der AfD kriege ich linksgrüne Politik. Also das sind so Formen des Unbehagens, die, glaube ich, immer mehr, also dieses Unbehagen wächst immer mehr. Und was da am Ende natürlich passiert, ich bin kein Futurologe, weiß ich nicht. Aber man darf nicht an einer Reformfähigkeit, sei es des politischen Blocks, sei es des öffentlich-rechtlichen Medienblocks, glauben. Ich glaube, das ist naiv. sondern ja, der Widerstand muss vom Volk kommen. Und diese Formel, wir sind das Volk, erlebt vielleicht irgendwann nochmal eine neue Blüte. Das könnte sein. Muss anfangen.
Reform ist ein gutes Stichwort. Früher gab es ja Politiker, ich denke an einen Gerhard Schröder, der entgegen den eigenen Machtinteressen das Land an erste Stelle gestellt hat, auch zu seinem eigenen Leidwesen eigentlich. Gibt es solche Politiker noch, die in der jetzigen Situation Ähnliches vollbringen könnten, eine Reform anstoßen könnten, die Deutschland nach vorne bringt, obwohl es dem eigenen Ansehen vielleicht nicht unbedingt nur Vorteile bringt?
Sehen Sie, das ist die analoge Fragestellung zu der, was die Medien betrifft, also die Reformierbarkeit der Medien. Gibt es irgendwelche Politiker, die uns aus diesem Schlamassel herausreißen? Könnte man es kurz und banal formulieren. Ich sehe das nicht. Und zwar einfach aus empirischen Überlegungen der letzten Jahre. Ich kann mich noch erinnern, als ein sehr intelligenter, weltweit verknüpfter Mann, mit dem ich befreundet bin, mir gesagt hat, Jens Spahn, der rettet die CDU, der reißt sie raus, also das wird der neue Kanzler. Naja, wir wissen mittlerweile, was aus ihm geworden ist. Dann kam Linnemann, um mal in der CDU zu bleiben. Ja, und dann kam Linnemann, ja, Linnemann, das wäre die eigentliche Alternative zu Merz. Merz macht es nicht mehr. Und dann kommt Linnemann und macht eine moderne, konservative Politik, Minderheitsregierung und Ähnliches mehr. Nichts davon ist, diese Leute verblassen innerhalb von wenigen Wochen. Und von den anderen Parteien kann man ja, muss man ja komplett schweigen. Die SPD ist von ihrer woken Jugend vollkommen aufgesaugt worden. Also es gibt keinen einzigen SPD-Politiker von Statur oder mit Charisma. Und die Grünen bleiben ewig die Grünen. Da wird sich irgendetwas dran ändern. Über die Linken muss man gar nicht sprechen. Also man weiß nicht, wo könnte man politisch den Hebel ansetzen, innerhalb der bestehenden Verhältnisse. Das sehe ich eigentlich, ehrlich gesagt, überhaupt keine Möglichkeit. Die Chancen, die Neugründungen von Parteien haben, sind natürlich auch wahnsinnig gering. Schon jetzt gibt es, wenn ich richtig gehört habe, im Team Freiheit gewisse Zwistigkeiten. Also es ist verdammt schwer, da rauszukommen aus diesem Schlamassel, solange wir nicht in eine gigantische Wirtschaftskrise rutschen. Wir sind ja schon in einer Wirtschaftskrise, aber das kann man vertuschen. Ja, also wir haben so viel Geld, also man kann so viel Schulden machen, dass man das noch mindestens eine Legislaturperiode vertuschen kann. Was dann passiert, wenn das nicht mehr funktioniert, das muss man einfach abwarten. Aber innere Reformfähigkeit sehe ich in keinem dieser Systeme.
Na gut, Sie haben Jens Spahn und Carsten Linnemann angesprochen. Ich meine, ich möchte daran erinnern, dass Anfang Jahres, zumindest Ende letzten Jahres, wurde Friedrich Merz, der ja damals gesagt hat, links ist vorbei, der wurde damals noch als konservativer Hoffnungsträger gehandelt. Da hat sich gar nicht der Wahrheit, da entspricht gar nichts mehr der Wahrheit, nehme ich an.
Absolut. Ich meine, nach einem Tag schon, ja, das war ja das Unglaubliche, das gab es, glaube ich, so noch nie. Also in einem Tag, wenn man so will, nach der Wahl, schon alle Wahlversprechen mehr oder weniger abzuräumen. Das war schon sensationell. Interessant auch für einen Beobachter, dass die Politiker einfach davon ausgehen, dass das Volk alles sofort vergisst. Also dass man jemanden ködern kann mit einem Versprechen und es praktisch ein, zwei Tage später brechen kann oder ignorieren kann, in dem festen Vertrauen drauf, die Leute werden schon vergessen, was ich da mal gesagt habe. Ja, das ist sicher nicht neu, aber in der extremen Form, wie wir das durch Merz erlebt haben, hat uns schon eine neue Qualität. Aber dieser Opportunismus gehört auch zur Politik schon immer. Und das macht die Menschen zu Recht skeptisch. Ich glaube, die Journalisten sind ja neben den Politikern, die, wie soll man sagen, die Berufsgruppe mit dem geringsten Ansehen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und wir lernen von Tag zu Tag mehr, dass diese Einschätzung begründet ist.
Ihr Fall, diese Hausdurchsuchung, wäre ja eigentlich ein Stoff für eine Komödie, wenn es nicht so tragisch wäre. In Deutschland herrscht eine Art Belagerungszustand mit sich selbst. Es herrscht ein Klima, oder ein Verdächtigungsklima. Wie kommt man da wieder raus? Wie kann man da dem Staat irgendwie fesseln oder gewisse Schranken, wie kann man den Staat in Schranken einweisen, damit das eben aufhört und nicht mehr vorkommt? Gibt es da eine Möglichkeit?
Ja, den Staat in seine Schranken zu weisen, wäre ja die genuine Aufgabe der Jurisdiktion. Ja, also das juristische System hat ja primär die Aufgabe, den Bürger vor dem Staat zu schützen. Aber alle Beispiele, die Sie auch angeführt haben, sprechen ja mittlerweile geradezu fürs Gegenteil. Als würde die Regierung oder der Staat vor dem Bürger geschützt. Und insofern ist das ja der große Jammer, dass die Gewaltenteilung in Deutschland nicht mehr funktioniert. Nicht nur in Deutschland ist das so, es ist in vielen anderen westlichen Ländern auch. Aber die Gewaltenteilung funktioniert nicht. Wir haben es jetzt jahrelang beobachtet, dass sie auf der Ebene des Journalismus nicht funktioniert. Ja, der Journalismus, der ja eigentlich regierungskritisch sein müsste, wird immer mehr zum Handlanger der Regierung. Und mittlerweile merken wir das auch immer deutlicher am Justizsystem, das immer stärker politisiert wird. Und dadurch natürlich seine genuine Funktion nicht mehr ausüben kann, nämlich die Bürger vor dem Staat und vor der Regierung zu schützen. Die Legislative, die ja in der Gewaltenteilung eigentlich die wichtigste Macht sein müsste, die spielt ja eigentlich auch schon lange keine Rolle mehr. Der Parlamentarismus wirkt wie eine, ja, wie soll man sagen, wie eine Tapete, die geklebt ist über eine ganz andere Wirklichkeit. Man hat nicht das Gefühl, als würden die Bundestagsabgeordneten die Regierung wirklich kontrollieren. Aber auch das ist kein neues Phänomen. Insofern ist das, denke ich, das Grundproblem, das wir haben. Die Gewaltenteilung ist, ich will nicht sagen, nicht mehr existent, aber sie ist so aufgeweicht, sie ist so, wie soll man sagen, eingeengt und gelähmt, dass der Bürger nicht mehr weiß, wo er Schutz findet. Ja, Schutz vor den Zumutungen des Staates. Mhm. Ja, darin sehe ich eigentlich unser Grundproblem.
Was würden Sie jetzt daraus ableiten für eben den Bürger in Deutschland, für den Deutschen, für die Deutsche? Was haben Sie aus Ihrem Fall gelernt? Was können Sie ratsam auch weitergeben an die Bevölkerung Deutschlands?
Ja, ich muss aufpassen, dass ich nicht denselben Satz sage, den der Polizist mir in guten Absichten gesagt hat, nämlich seien Sie ein bisschen vorsichtiger und dann passiert Ihnen nichts. Das wäre ja der endgültige Untergang eines republikanischen, freiheitlichen Gemeinwesens. Ja, wenn man, bevor man etwas sagt, drüber nachdenkt, könnte mich das Geld kosten oder ins Gefängnis bringen oder was auch immer. Was etwas ändern könnte, wäre, wenn Fälle wie meiner, und es gibt ja wie gesagt tausende andere, dazu führen würde, dass tatsächlich mal eine Debatte über Meinungsfreiheit und Pressefreiheit als dem absoluten Fundament von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie stattfinden würde. Also dieser Einstieg, wenn der möglich wäre, könnte vielleicht noch einiges zum Guten gewendet werden. Aber ich sehe dazu auch keinerlei Ansätze, sondern im Gegenteil eher Verschärfungen dieser despotischen Tendenzen. Und die Meldestellen, die wie Pilze aus den Booten schießen zurzeit in Deutschland, sind da das deutlichste Zeichen. Also wenn Sie wollen, Prämien, die ausgelobt werden für Denunziantentum. Sei ein Meldeheld, heißt es, glaube ich, sogar in solchen Plattformen. Ja, du kannst zum Helden werden, indem du andere denunzierst. Das ist das extremste Gegenteil dessen, was wir brauchen. Und man muss mal abwarten, ob der ein oder andere Fall dazu führt, dass diese Verhältnisse dann wirklich breit skandalisiert werden. Aber nehmen Sie nur die schlichte Tatsache, dass meines Erachtens öffentlich-rechtlicher Rundfunk mit keinem Wort über meinen Fall berichtet hat. Also es würde mich wundern, wenn es anders wäre. Nun bin ich kein großes Licht, aber es gab Meldungen in der Tagesschau, die, glaube ich, nicht ganz so wahnsinnig spannend waren wie dieser Fall. Mhm. Und dann fragt man sich schon, gibt es überhaupt ein Interesse dran an politischer Debatte, an politischer Auseinandersetzung? Und ich kann das im Moment nicht erkennen.
Wie geht Ihr Fall jetzt weiter? Was blüht Ihnen? Was droht Ihnen vielleicht auch, wenn man es so sagen darf?
Das weiß ich erst heute Mittag, wenn ich mit meinem Anwalt zum ersten Mal gesprochen habe. Der wird mir das sagen. Und ich werde ganz einfach die Linie verfolgen, die er mir vorschlägt. Denn ich bin kein Jurist. Und es wäre Don Quixotesk, wenn ich versuchen würde, auf eigene Faust gegen den Staat irgendwie zu kämpfen. Das wäre einfach nur lächerlich.
Vielleicht als Abschluss eine positive oder eine optimistische Frage. Ich meine, unser Chefredakteur hat in seinem Hollhaus Deutschland Artikel, hat er sich an die Zeit vor 20 Jahren erinnert, wie damals Deutschland blühte, was das für ein tolles Land war und dann, wie konnte man nur auf eine so falsche Schiene kommen. Was war für Sie die beste Zeit Deutschlands, wo Sie gelebt haben, wo Sie erlebt haben? Nach was sehnen Sie sich zurück?
Ja, natürlich war meine Jugend die beste Zeit, aber es gab auch im Erwachsenenleben eine fantastische Phase, nämlich eben exakt die zwischen dem Fall der Mauer und 9-11. Ja, das sind etwas mehr als 10 Jahre. Das waren goldene Jahre, die 90er. Und ich war dann leider Gottes ein paar Jahre arbeitslos und konnte es nicht so richtig ausschöpfen. Aber das war eine wunderbare Zeit. Damals gab es auch noch sowas wie Kultur. Es gab tolle Musik, Leute, die das Leben geliebt haben und auf eine fröhliche Weise gelebt haben. Es gab nicht diese asketische Verbissenheit und Hässlichkeit Deutschlands, was heute so dominiert. Aber man muss aufpassen, dass man nicht zu nostalgisch
ist. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und alles Gute.
Vielen Dank, Ihnen alles Gute auch.